Ja, ihr Lieben, ich möchte heute über ein Thema sprechen aus bestimmten Gesichtspunkten heraus. Und zwar liegt es mir auf dem Herzen, heute etwas zu sagen über das Thema Fürbitte. Ihr Lieben, ich glaube, dass das für jeden von uns von großer Bedeutung ist. Aber ich denke, dass wir oftmals uns gar nicht bewusst sind, welche Bedeutung Fürbitte hat. Und vor allem, was für ein machtvolles Instrument die Fürbitte ist. Etwas, was uns Gott in die Hand legt, was uns Gott gibt und dazu gibt, dass wir mit Gott zusammen Dinge voranbringen. Fürbitte ist ein Instrument, durch das Gott hindurch die Dinge tun will, die er sich vorgenommen hat. Fürbitte ist ein Instrument, mit dem Gott die Dinge tun will, die er sich vorgenommen hat. Und ihr Lieben, ich möchte heute in der Weise über Fürbitte ein wenig reden, weil es ja da sehr viele Möglichkeiten gäbe, dass ich versuchen möchte, deutlich zu machen, dass was geschieht eigentlich bei der Fürbitte? Bei der Fürbitte geschieht eine Interaktion. Und zwar eine Interaktion zwischen dem Fürbitter, zwischen Gott und zwischen seinen Engeln. In den meisten Fällen spielen die Engel in unserer Fürbitte eine gewaltige Rolle. Und da ist eine Interaktion. Und das ist das Fantastische sozusagen an der Fürbitte, wenn wir das richtig verstehen, dass da etwas geschieht. Und wir dann mit hineingenommen sind in einen Prozess, in dem Gott beteiligt ist und die Engel beteiligt sind. Wir haben da ein wunderbares Beispiel in der Bibel, das ist die Fürbitte des Abraham. Die Fürbitte des Abraham für Sodom und Gomorra. Ihr kennt diese Geschichte, sie ist sehr lang, daher will ich es jetzt auch nicht vorlesen. Und zwar, diese Geschichte beginnt damit, dass drei Männer den Abraham und seine Frau besuchen. Drei Boten wird hier gesagt. Also es sind im Grunde genommen drei Engeln. Hier kommen gleich die Engeln ins Spiel, wobei das eine sehr schillernde Beschreibung ist, weil es eine der wenigen Stellen, wo zumindest bei dem einen Engel es so aussieht, als ob Gott unmittelbar und direkt sich mit diesem einen Engel identifiziert, weil er spricht so zu Abraham, wie wenn es selber Gott wäre. Also Gott spricht direkt durch diesen einen Engel. Es gibt auch Ausleger, die meinen, diese drei Männer sind ein Beispiel im Alten Testament für Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wie auch immer, wir müssen das offen lassen, steht ja nicht da. Es ist wirklich eine ausgesprochen interessante Stelle. Auf jeden Fall, diese Geschichte, die zur Fürbitte des Abraham für Sodom und Gomorra führt, beginnt mit einer Interaktion zwischen Gott und Abraham zunächst einmal. Also Gott spricht zu Abraham in einer Art und Weise, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss und etwas widerspiegelt von dem, was eigentlich mit der Fürbitte insgesamt bei jedem von uns eine wichtige Rolle spielt. Und zwar ist Folgendes. Ist uns alles bekannt, aber ich möchte ein bisschen zusammenfassen. Es beginnt damit, dass im Herzen Gottes eine Entscheidung getroffen wird. Es beginnt die Fürbitte nicht bei uns, sie beginnt bei Gott. Und bei Gott in seinem Herzen trifft er eine Entscheidung, die in die Richtung geht, dass er sagt, wie sollte ich meinem Freund Abraham nicht sagen, was ich vorhabe zu tun? So wird die Fürbitte des Abraham eingeleitet. Wie sollte ich Abraham verbergen, heißt es hier, was ich zu tun gedenke. Das heißt, dass hier der Abraham von Gott her mit hineingenommen werden soll in etwas, was Gott tut. Und die Form, wie Abraham mitwirkt in dem Tun Gottes, ist die Fürbitte. Also, Fürbitte beginnt immer im Herzen Gottes. Und er hat sich entschlossen, zu offenbaren, was er tun möchte. Und warum offenbart er es? Und wem offenbart er es? Sehr wichtig. Erstens, er offenbart es dem Abraham, weil Abraham sein Freund ist. Das heißt, in der Fürbitte werden wir dann zu einer reifen Fürbitte durchbrechen, wenn wir ganz eng mit diesem Gott, mit diesem herrlichen Gott verbunden sind, so dass er uns als seine Freunde betrachtet, dem er Dinge anvertrauen kann. Von denen er weiß, dass sie es ernst nehmen, dass es ihnen wichtig ist, dass er sie mit hineinnehmen will in die Verwirklichung von Dingen. Positiv, natürlich, hier ist es eine negative Sache, aber natürlich auch positiv gedacht, weil es geht ja um Rettung. Das heißt, zur Fürbitte gehört es, dass wir darauf achten, Freunde Gottes, Freunde Jesu, Freunde des Heiligen Geistes zu sein. Je tiefer wir in diese Freundschaft hineinwachsen, diese innige Beziehung, umso mehr, umso leichter hat es Gott, sich uns anzuvertrauen. Und ich möchte diese Stelle da, die ich jetzt gerade zitiert habe, so lesen, dass ich sage, da können wir unseren eigenen Namen einsetzen. Wie könnte ich, sagt Gott, dem Helmut verbergen, was ich tun möchte? Wie könnte ich dem Fritz verbergen, was ich tun möchte? Wie könnte ich der Ichdys-Gemeinde verbergen, was ich tun möchte? Gott möchte es so gerne uns hineinnehmen als Einzelne, je nachdem worum es geht, oder als Gemeinde in das, was er zu tun gedenkt und vorhat. Und ihr Lieben, das nenne ich das Wunder der Fürbitte. Das Wunder der Fürbitte ist nicht zuerst, dass er auf uns dann hört, sondern dass er uns überhaupt hineinnimmt. Dass er zuerst, wo es immer ihm wichtig ist, zu uns reden möchte, uns offenbaren möchte. Und uns durch diese Offenbarung, bevor er etwas tut, mit hineinnimmt in dieses Geschehen, das er vorhat. Das ist die erste, sozusagen ganz wichtige Interaktion, die hier stattfindet. Und ihr Lieben, es ist hochinteressant, wie dann Gott sozusagen wie er mit dem Abraham hier spricht. Am besten, ich lese euch das vor. Und zwar sagt er es so. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das von mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Das heißt, Gott spricht hier in einer sehr menschlichen Weise, aber das hat eine inhaltliche Bedeutung. Er möchte untersuchen, was in Sodom und Gomorra wirklich passiert. Es ist ein Geschrei vor mich gekommen. Das ist von dem Wort her gemeint, der Hilfeschrei, der Notschrei von vielen Menschen in Sodom und Gomorra, denen Böses angetan wurde, die unterdrückt wurden, die erpresst wurden, alles Mögliche. Schlimme Dinge, die da hin, und das, die sind zu dem Thron gekommen, so wie es heißt, das Blut Abel schreit zum Himmel. Das ist auch so hier in diesem Sinne gemeint. Und Gott kommt und untersucht den Fall. Das ist natürlich ein Bild, ja? Natürlich weiß Gott, was los ist. Aber mit dieser Beschreibung wird deutlich, dass jedes Urteil basiert auf einer hundertprozentigen Kenntnis der Situation. Jedes Urteil, das Gott fällt, jede Handlung, die er setzt, an Menschen, an Städten, an Nationen, basiert auf einer grundsätzlich 100%ig genauen Kenntnis der Situation. Wir müssen nie denken, dass Gott ungerecht wäre. Weil er sich immer genauestens informiert, jetzt menschlich gesagt. Er weiß genau Bescheid. Es ist nie Willkür. Er sieht viel tiefer, als wir es sehen. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Es ist absolut klar, wenn Gott jetzt handelt, ob er nun Sodom und Gomorra rettet oder vernichtet, es ist 100%ig gerecht, weil er sich informiert, weil er genau Kenntnis hat über diese Situation. Und so sagt er, ich gehe jetzt mich zu informieren. So, in diesem Sinne klingt das jetzt hier in diesem Bereich, wo diese drei Engel hier erscheinen vor dem Abraham und ihm sagen, was da jetzt sozusagen Gott vorhat in diesem Zusammenhang. Und dann wird berichtet, das ist etwas ganz Kostbares, die beiden Engel, zwei von diesen Engeln gehen bereits nach Sodom. Und der eine, durch den Gott direkt gesprochen hat, bleibt stehen. Und er wird Herr bezeichnet, Jahwe. Also in diesem Engel wird Jahwe sozusagen symbolisiert oder dokumentiert. Und dann heißt es, und Abraham blieb bei Gott, bei dem Herrn stehen. Und ihr Lieben, im Urtext, also in der ursprünglichen Fassung dieses Satzes ist es genau umgekehrt. Also so wie in der Zeit der Abfassung und danach dieses Textes es geschrieben wurde, da heißt es, und der Herr blieb bei Abraham stehen. Nicht umgekehrt, und Abraham blieb bei dem Herrn stehen. Nämlich diese Umdrehung hat folgenden Sinn. Es heißt im Ursprünglichen, und der Herr blieb bei Abraham stehen. Es ist so gemeint, vom Text her und auch von den Worten her, dass Gott beim Abraham stehen bleibt und wartet auf seine Reaktion. Und für die frommen Juden nach Christi Geburt, das war dann schon im 10. Jahrhundert, wo ist diese Stelle so anstößig, Gott kann doch nicht auf einen Menschen warten, das ist mit der Heiligkeit Gottes nicht vereinbar. So haben nun diese Gelehrten den Text umgeschrieben, aber so, dass sie es im Text vermerkt haben. Sie haben nicht einfach umgeschrieben, sondern sie haben ihm den hebräischen Text geschrieben. Ursprünglich lautete es so. Also, dass man weiß, dass das eine Umdrehung ist. Und in unsere Bibeln haben das alle aufgenommen, diese Umdrehung. Ich habe es nicht jetzt geprüft, aber in der Elberfelder ist es auch so, da heißt es, und Abraham blieb bei Gott stehen. Aber in der ursprünglichen Fassung, und Gott blieb beim Abraham stehen, im Sinne von, na, was sagst du jetzt dazu? Ich finde das unglaublich. Das ist eine Art und Weise, wo zum Ausdruck gebracht wird, und das haben ja auch die frommen Juden empfunden, die Gelehrten, ja, dass es eigentlich eine Ungeheuerlichkeit ist. Gott will unbedingt, erwartet die Reaktion seines Freundes. Wie reagierst du jetzt auf das, was ich da tun will? Was ist das, was du dazu zu sagen hast? Ich will mich mit hineinnehmen und ich will jetzt auf das hören, was du sagst. Es ist mir wichtig, dass du jetzt etwas sagst. Und ihr Lieben, und sozusagen, das ist für mich etwas Unglaubliches, das uns auch mitteilt und eine Botschaft beinhaltet, wie ernst Gott unsere Fürbitte nimmt. Und wenn er uns etwas offenbart, was er tun will, dass er sozusagen uns nicht nur so hineinnimmt, dass wir einfach nur Statisten sind, einfach nur, dass er uns halt irgendetwas sagen will und vielleicht dadurch demonstrieren will, dass er uns etwas sagt und dann zeigt, wie mächtig er ist, um das auch zu tun. Nein, er will, dass wir mitarbeiten jetzt. Wir sollen Coworkers sein mit ihm zusammenarbeiten. Er wartet auf die Reaktion. Er will, dass Abraham jetzt etwas sagt. Er ist sein Freund, der Abraham. Und er ist bereit, obwohl er allmächtiger Gott ist und seine Pläne hat, auf das Wort des Abraham zu hören. Und dann spricht Abraham. Und er lässt sich nicht lange Zeit. Und es heißt dann auch, und da trat der Abraham nahe an den Herrn heran. Also sie haben sich gegenseitig sozusagen gefunden, so wie man jemandem was Wichtiges jetzt mitteilt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die bei den kurzen Erzählungen, die wir in der Bibel haben, auffällig sind. Er trat an ihn heran und sagte, o Herr. Und jetzt kommt diese berühmte Szene, wo der Abraham sechsmal hintereinander in Gott sozusagen dringt, in dem Sinne, dass er sein ganzes Herz darüber ausschüttet, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, dass Sodom und Gomorra, von denen ganz klar ist, dass sie schuldig geworden sind, dass es nicht vernichtet wird. Und Gott und Abraham weiß um die Gerechtigkeit Gottes und er weiß, wie diese Gerechtigkeit Gottes aussieht. Sehr interessant. Sehr interessant war, wie er hier argumentiert, denn er argumentiert so, dass er zum Ausdruck bringt, ich weiß, dass um eines heiligen Überrestes willen in Sodom und Gomorra Gott dieser Stadt vergeben würde. Wegen eines heiligen Überrestes würde er vergeben. Obwohl die überwältigende Mehrheit schuldig ist, wegen eines Überrestes in der Gruppe, also ist er in diesem Feld einer Stadt hier jetzt gesehen, würde er bereit sein zu vergeben. Sonst würde er gar nicht anfangen so zu reden. Das ist ganz typisch im Alten Testament überhaupt. Der heilige Überrest hat für die Gesamtheit des Volkes immer eine gewaltige Rolle. Es ist auch der heilige Überrest innerhalb Israels, der Juden, der dazu geführt hat, dass Gott nie sein Volk aufgegeben hat, wegen eines heiligen Überrestes. Und so argumentiert er auch und sagt, Herr, gemäß deiner Gerechtigkeit kannst du doch nicht diese ganze Städte hier vernichten, wenn wenigstens 50 Gerechte, also Menschen, die an dich glauben und dir festhalten, in dieser Stadt sind. Es ist schon ziemlich niedrig angesetzt. Bei dem, was sozusagen die Größenordnung dieser beiden Städte betrifft. Es ist nicht ganz klar, wie groß, aber es sind sicherlich zigtausende, die da betroffen waren. Und Abraham sagt, wegen 50, Herr, kannst du doch nicht wegen dieser Gerechten die vielen Ungerechten sozusagen vernichten. Das entspricht nicht deiner Gerechtigkeit. Und Gott sagt, ja, wenn ich 50 finde, werde ich die Stadt nicht vernichten. Aber Abraham weiß, dass er zu hoch gegriffen hat. Er hat irgendwo angesetzt einmal, ja? Und deswegen, ihr kennt diese Geschichte, 6-mal hintereinander, also dann nach dem ersten noch 5-mal, reduziert er die Zahl und sagt, Herr, wenn es nur 45 sind, Herr, wenn es nur 40 sind, und dann noch einmal, Herr, wenn es nur 30 sind, Herr, wenn es nur 20 sind, und dann endet es mit 10. Herr, wenn es 10 sind, dann rette du, stellt euch einmal vor, wegen 10 Leuten wäre Gott bereit gewesen, also 10, die gerecht waren, wäre Gott bereit gewesen, diese Stadt, die bis in die Knochen verdorben war und über die er ein Urteil gesprochen hat des Gerichtes, hätte er um der Fürbitte Abrahams die Stadt gerettet. Er hat gesagt, ja, ich werde es tun. Wenn ich 10 finde, ist das nicht enorme Verantwortung, die Gott uns in der Fürbitte gibt? Eine Chance, unglaublich. Das fasziniert mich immer wieder. Das heißt, wenn er uns etwas sagt, was er tun will, auch wenn es etwas Negatives ist, wir haben die Chance. Wir haben auch sogar eine Verantwortung, wenn er uns schon als Freunde mit hineinnimmt, mit ihm zusammenzuarbeiten, mit ihm zu reden darüber, ihm unser ganzes Herz auszuschütten, mit großer Leidenschaft. Der Abraham hat das nicht aus Hochmut getan, nicht in einem fordernden Sinne. Er hat es immer auch so ausgesprochen, dass er gesagt hat, ich weiß ganz genau, dass ich gar nicht würdig bin, das so zu sagen. Aber aus Leidenschaft, aus Hingabe, das ist Fürbitte. Ein Ringen, die Fürbitte des Abraham war ein Ringen mit Gott, aber ein positives Ringen. Er hat das nicht fatalistisch einfach hingenommen. Ja, okay, wenn du gesagt hast, dass die Stadt vernichtet wird, was soll ich machen? Das ist nicht die Haltung, die uns Gott sozusagen ins Herz legen möchte, wenn er uns schon was anvertraut. Wir dürfen aus unserem Herzen heraus, aus Not, aus Sorge, aus Mitleid, aus Erbarmen, jetzt auch mit dieser Stadt hier sozusagen oder mit etwas anderem, dürfen wir schreien. Ihr Lieben, ich denke bei dieser Geschichte immer an wieder Neustadt. Jeder denke an seinen Ort. Was würde es bedeuten, wenn wir ringen anfangen für unsere Städte und für unsere Dörfer, für unsere Familien und so weiter. Und wir dürfen mit Gott reden, nicht in einer fordernden, hochmütigen Haltung, sondern sehr demütig. Aber wenn schon Gott etwas spricht zu uns, dann spricht er es auch in dieser Weise, dass er sagt, okay, ich sag dir etwas und jetzt höre ich auf dich. So wie Gott, er blieb stehen, er ging nicht hinunter, sondern er wollte zuerst die Reaktion des Abraham hören. Und Abraham hat sozusagen diese Chance von ganzem Herzen ergriffen. Und dann, wie geht die Geschichte aus? Wir wissen das. Es gab keine 10. Es gab nur 4. Das war der Verwandte von, der Neffe von Abraham, der Lot, seine Frau und seine beiden Töchter, weil die Schwiegersöhne, die waren verheiratet, die Schwiegersöhne haben sich lächerlich gemacht über das, was dann geschehen ist. Und so hat nun Gott das Gericht über Sodom und Gomorra bringen müssen, weil er es beschlossen hat, weil es keine 10 gab. Aber ihr Lieben, im nächsten Kapitel, in einem bestimmten Vers, heißt es dann, und als Gott sein Urteil über Sodom und Gomorra ergehen ließ, da dachte er an Abraham und führte Lot und seine Familie heraus. Versteht ihr? Ist das nicht unglaublich? Als er tat, was er vorhatte, dachte er an die Fürbitte des Abraham. Und weil Abraham so gebeten hat um Rettung, hat er zumindest die 4 Gerechten in dieser Stadt gerettet. Der Fürbitte Abrahams willen. Es wäre nicht sicher gewesen, was passiert wäre, wenn Abraham nicht gebetet hätte. Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen das nicht als eine Gleichung jetzt sagen. Aber es steht so da. Er dachte an ihn. Das heißt, ich erinnere mich, ich habe gehört, wie Abraham gefleht hat. Um der Gerechten willen. So hat er zumindest die Gerechten in dieser Stadt gerettet. Das ist fantastisch. Was für eine Vollmacht. Was für eine Kraft, was für eine Verantwortung, was für eine Chance liegt in der Fürbitte. Ihr Lieben, es gibt kaum etwas Wichtigeres im Zusammenhang mit dem, was Gott tut, um seine Verheißungen zu erfüllen, als unsere Fürbitte. Wir sollten nicht denken, das ist nur ein Herunterreden von gewissen Bitten, die wir haben, sondern das ist ein Mitwirken. Und Gott gibt uns eine Chance und die dürfen, sollten wir nicht vernachlässigen. Ich sage das auch deswegen, weil ich denke, dass wir ganz neu den Stellenwert der Fürbitte für unser eigenes Leben und auch in der Gemeinde verstärken sollten. Unter diesen Gesichtspunkten. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Worte zu den Engeln. Es ist so offensichtlich in dieser Geschichte und auch in anderen Geschichten, dass Gott als Antwort auf unsere Fürbitte Engel freisetzt, um das zu tun, was Gott als Antwort auf unsere Gebete tun möchte. Er tut es durch Engel. Er sendet Engel, er befiehlt Engel aufgrund unserer Fürbitte. Das ist entscheidend. Ihr Lieben, ein besonderes Beispiel ist der Prophet Daniel. Der Prophet Daniel, der in der babylonischen Gefangenschaft war, nachdem diese große Katastrophe über Israel hereingebrochen ist, er ist Gott in den sozusagen, er hat ununterbrochen Fürbitte getan für sein Volk, dass es doch wieder gerettet wird. Und eines Tages im Gebet erscheint ihm ein Engel, der Engel Michael. Und er sagt zu dem Daniel, vom ersten Augenblick an, wie du Fürbitte getan hast, erging ein Wort vom Thron Gottes. Und ich, Engel, bin gekommen, um dir dieses Wort mitzuteilen. Der Daniel hat begonnen, Fürbitte zu tun. Und schon als Antwort darauf ging ein Wort vom ersten Satz an einen Engel. Die erste Reaktion war, Okay, ich sende jetzt einen Engel. Und dieser Engel hatte die Aufgabe, nun das durchzuführen. In diesem Sinne war es die Überbringung einer Botschaft an den Daniel, wo Gott ihm dann aufgrund dessen, was er gebetet hat, gesagt hat, was geschehen würde. Nämlich nach 70 Jahren wird Israel wieder sozusagen in sein Land zurückkehren und so weiter und so fort. Vom ersten Augenblick an, als er Fürbitte getan hat, erging ein Wort vom Thron Gottes, das bewegt mich. Und es ging an einen Engel. Und der Engel war nun mit hineingenommen in die Durchführung dessen, was Gott sozusagen vorhatte. Ihr Lieben, genau dasselbe in der Geschichte vom Abraham, von der ich gerade rede. Es waren zwei Engeln, die schon vorausgegangen sind nach Sodom und Gomorra. Und wisst ihr, was sie als erstes taten? Als erstes hatten sie den Auftrag, nicht die Stadt zu vernichten, sondern als erstes hatten sie den Auftrag, um der Fürbitte Abrahams willen, Lot und die Familie zu retten. Das war die größte Beschäftigung. Das war gar nicht so leicht, wie es da beschrieben wird. Aber die Engel haben alles dran gesetzt, um des Auftrages, den Gott ihnen gegeben hat, weil Abraham gebetet hat, nun diese Familie zu retten. Und das heißt, dass die Engel hineinkamen und Lot erzählten von dem, was Gott vorhat. Und wie er sozusagen dann, und dass die anderen Leute in der Stadt bemerkt haben, dass da zwei Fremde kamen und sie wollten nun den Lot irgendwie lynchen. Und im letzten Augenblick haben die beiden Engeln den Lot noch hereingezogen in einen Raum und zugesperrt. Und die nächste Aktion der Engel war, dass er dann diese Leute verblendet hat. Sie sind blind geworden. In dem Sinne, sie haben die Eingangstüre von dem Raum nicht mehr gefunden, wo Lot und die Engel und der Lot gewesen sind. Und das nächste war dann, wie er sie sozusagen aus der Stadt herausgeführt hat. Eben auch durch ein Wunder, dass die Engel sozusagen betrieben haben. Und es heißt dort, beeilt euch, denn der Herr kann nicht tun, was er vorhat, bevor das nicht geschehen ist, dass ihr befreit seid. Alles wegen dem Abraham. Ich will das unter diesem Gesichtspunkt. Versteht ihr? Die Engel haben einen Auftrag von Gott, weil Abraham so eingetreten ist. Und es war nicht so einfach, die aus der Stadt herauszubringen. Und die Frau von Lot hat sich ja dann umgedreht, was sie nicht tun sollte. Und ist zu einer Salzsäure erstarrt. Und dann hat noch der Lot gesagt, bitte führ uns nicht ins Gebirge, sondern da in diese andere Stadt. Wir mögen dann nicht in den Bergen sein, sondern in der Stadt. Und es heißt, und auch das Gewährte wurde ihm gewährt. Sodass die Engel auch auf das noch eingingen, im Auftrag Gottes natürlich. Also eine Geschichte, die unglaublich ist, ihr Lieben. Und so wurde Lot gerettet. Und es heißt, als Gott dann diese Stadt vernichtete, gedachte er, das ist das Ende der Geschichte, an Abraham und führte den Lot und seine Familie aus der Stadt heraus. Was für eine Geschichte, die uns zeigt, welche Kraft Fürbitte hat. Denkt an die Geschichte im Neuen Testament von Petrus, wie er im Gefängnis war. Er war angekettet an Füßen, an Händen, in der Nacht, und es hieß dort, und als Petrus in Gewahrsam genommen wurde, nämlich ins Gefängnis geworfen wurde, da trat die ganze Gemeinde ein in Fürbitte vor Gott für Petrus. Und was geschah? Gott sandte als Antwort auf die Fürbitte der Gemeinde einen Engel. Und der Engel kam in der Nacht in das Gefängnis. Er hat den Petrus aufgestampert. Wie der schlafen konnte, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Auf jeden Fall, er hat ihn aufgestampert, hat ihn wachgerüttelt und hat gesagt, schnell steh auf. Und die Ketten sind abgefallen. Und der Engel sagt, komm mit mir, folge mir nach. Und sie gehen. Und das Tor, das Gefängnistor öffnet sich und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte. Und so kommt er dann in das Freiheit. Und draußen heißt es dann, dass der Petrus überhaupt erst nachher verstanden hat, was da passiert. Er hat geglaubt, er träumt. Er hat geglaubt, das ist ein Traum, was da gerade passiert. Und nachher ist er draufgekommen, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit, ja? Und dann kommt er zu der Gemeinde zurück und sie glauben gar nicht, dass das ist. Und die eine, die da an der Türe steht, oder die anderen im Raum sagen, das ist sicher nicht der Petrus, das ist ein Engel. Jeder hat seinen Engel übrigens, ja. Und so ist diese Geschichte auch wiederum so aufgegangen. Die Fürbitte der Gemeinde hat dazu geführt, dass als Antwort darauf Gott einen Engel freigesetzt hat. Und der Engel war nun beauftragt, das zu tun, was Gott sich vorgenommen hat, als Antwort auf die Fürbitte der Gemeinde. Ich schließe damit, indem ich sage, wir haben keine Ahnung, wie viele, 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 viele Engelaktivitäten es gibt, wenn wir Fürbitte tun. Natürlich nicht 0815, sondern in der Weise, wie ich es gerade gesagt habe, dass wir versuchen, als Freunde Gottes, um Offenbarung zu bitten, Herr, zeig uns, was du vorhast. Nimm uns mit hinein in deine Pläne. Lass uns Anteil gewinnen. Und wenn wir Anteil gewinnen, dann setzt er manchmal Armeen von Engeln frei, die auch als Antwort auf unsere Gebete von Gott her gesandt werden, um das zu tun, was Gott als Antwort für uns tun will. Eine größere Würdigung dessen, was mit der Fürbitte geschieht, gibt's gar nicht. Das allein müsste uns unglaublich ermutigen, mehr und intensiver Fürbitte zu tun. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns durch dein Wort so ermutigst, aufforderst, dass wir wirklich in Fürbitte treten, in einem ganz anderen Bewusstsein vielleicht als früher. Dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir uns daran erinnern, was in der Bibel oft steht über Fürbitte, wie du selber Engel aktiviert hast und wie Engel ja dazu sogar auch vorbereitet werden, dass sie bereitstehen, die Befehle, die du gibst, zu empfangen und auszuführen, aufgrund unserer Fürbitte. Herr, es ist unfassbar. Und wir danken dir dafür, Herr, dass es eine Armee von Engeln gibt, die dir helfen und die uns helfen, dass das geschieht, was auf deinem Herzen ist. Und wie du auf unsere Gebete hörst, es ist zutiefst in unserem Herzen eine Sache, die uns zutiefst bewegt, wenn wir wissen, du bist wirklich bereit, auf uns zu hören. Du möchtest sogar hören. Gibst einfach nicht nur Offenbarung, damit wir halt etwas wissen, sondern du gibst uns Offenbarung, damit wir darauf antworten. Lass uns in eine neue Dimension von Fürbitte hineintreten und lernen, als Einzelne und auch als ganze Gemeinde, damit dein Name verherrlicht wird. Und damit auch in diesem kommenden Schuljahr, das vor uns liegt, alle deine Dinge, die du verheißen hast, durch die Mitarbeit unserer Fürbitte, in Erfüllung kommen, so wie du es dir vorgenommen hast. Und wir danken dir, dass du da bereit bist, in diesem Prozess wirklich, wirklich, wirklich auf unsere Stimme zu hören. Du siehst uns als Mitarbeiter, als echte Mitarbeiter. Herr, das ist faszinierend. Und wir danken dir dafür. Amen.